Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Da der Sport gerade mit wenigen Ausnahmen ruht, steht auch das Thema Doping nicht so sehr im Fokus. Die Kontrollen wurden heruntergefahren, da sie mit Corona nicht in der Weise durchgeführt werden konnten wie sonst. Was sich in dieser Zeit dadurch gerade im Hintergrund abspielt, schwer zu sagen. Während wir also in einer völlig neuen Situation sind, ist gerade ein Buch erschienen, und zwar des langjährigen Anti-Doping-Kämpfers Matthias Kamba, bis 2018 Chef von Anti-Doping Schweiz. Das Buch heißt Der vergiftete Sport und ist ein gemeinsames Werk mit dem Co-Autor Benjamin Steffen und eine kritische Auseinandersetzung mit dem Anti-Doping-Kampf. Ich habe mit Matthias Kamba vor der Sendung darüber gesprochen und zunächst gefragt, was ist das Anliegen mit diesem Buch?
Es geht mir vor allem darum zu zeigen, dass die letzten 30 Jahre, in denen ich in der Dopingbekämpfung gearbeitet habe, die spannendsten 30 Jahre der Dopingbekämpfung waren. Als ich begann, war Doping eigentlich so eine Art Kavaliersdelikt, und dann kamen die großen Fälle, und aus all diesen großen Fällen haben wir und der Sport gelernt und immer eine Verbesserung gemacht. Das ist ein Teil des Buches. Und es sollte auch aufzeigen, dass es mir immer darum ging, den sauberen Sport zu schützen, sei es eben Leute zu überführen, die gedopt sind, oder Leute zu schützen, die ungerecht angeklagt wurden.
Welches Bild haben Sie dadurch selbst davon, wie es um den Anti-Doping-Kampf steht?
Also eigentlich überraschenderweise nach 30 Jahren ein positives Bild. Also als ich begonnen habe, da war es eben ein Kavaliersdelikt, Anti-Doping wurde eigentlich so eine Art, man muss es jetzt machen, angeschaut. Und gegen Ende dieser 30 Jahre habe ich sehr viel von Sporttreibenden selber gehört, kommt mehr, wir wollen zeigen, dass sie sauber sind, Doping hat in unserem Sport keinen Platz. Ich persönlich bin überzeugt, dass hier in Westeuropa eigentlich, dass wir kein flächendeckendes Doping haben, aber dass wir gewisse Nester haben, von Sportärzten, vielleicht auch Betreuer von Athletinnen und Athleten, die Betrüger. Und die gilt es natürlich dann zusammen mit anderen staatlichen Stellen aufzudecken. Aber alles in allem, nach diesen 30 Jahren haben wir ganz große Fortschritte im Kampf gegen Doping gemacht.
Und den Grund dafür, dass Sie das heute positiver sehen, machen Sie aus darin, dass es einen Mentalitätswechsel gibt? Also dass in früheren Zeiten, also zu Beginn Ihrer Zeit, als Sie sich dem Anti-Doping-Kampf gewidmet haben, wie Sie sagten, das Ganze noch mehr als Kavaliersdelikt angesehen wurde oder möglicherweise alle tun es, also muss ich es auch machen. Und jetzt ist eine auch gesellschaftlich veränderte Wahrnehmung und die führt dazu, dass in den jüngeren Generationen da eine andere Haltung entstanden ist?
Ja, ich sehe schon diese Mentalitätswechsel. Also früher, vor allem im Radsport oder in gewissen Sportarten, war es so, man musste dopen, um dazugehören. Also man musste dopen, um in ein Team zu kommen. Und wir sehen heute auch die Entwicklung, dass in gewissen Sportarten, dass die Sportwellen zusammenschließen zu einer Art wie Gewerkschaften oder zum Beispiel Athleten e.V. in Deutschland, die sagen, wir wollen uns selber vertreten, wir wollen dopen nicht mehr in unserem Sport. Und das ist dann eine Entwicklung, die würde dann, wenn es bis zum Ende gedacht wird, geht die so weit, dass man, wenn man dort dabei ist, muss man ganz klar zeigen, dass man nicht dopt, und wenn man dopt, geht man raus. Und früher war es umgekehrt, man musste dopen, um reinzukommen, und heute ist es eher umgekehrt. Also ich sehe ganz klar einen Mentalitätswechsel bei den Sporttreibenden selber, aber auch beim Umfeld.
Und letztlich hat man ja nie die Gewissheit.
Nein, man hat die Gewissheit nie, das hat man nie. Man kann nie die Hände ins Feuer legen für etwas.
Anti-Doping-Kampf ist ja auch ein Kampf um die Wahrheitsfindung, um Glaubwürdigkeit. Und diese Glaubwürdigkeit ist immer wieder erschüttert worden. Und wenn in den letzten Jahren etwas aufgedeckt wurde, dann waren es eben journalistische Leistungen oder staatliche Ermittlungen, Razzien, die dazu geführt haben, dass etwas aufgedeckt wurde und weniger durch die internationalen Kontrollsysteme. Also was läuft da nicht richtig?
Das ist für mich sehr wichtig, dass wir eben das gemeinsam machen. Wir haben heute die Möglichkeit, eben durch gewisse Gesetze, dass staatliche Organe eingreifen. Und das erste Mal, dass es passiert war, war dieser Tour de France-Skandal 1998, wo Frankreich massiv eingegriffen hat. Und ich habe das befürwortet. Ich finde es auch sehr gut, dass wir eine unabhängige Presse haben, dass wir investigative Journalistinnen und Journalisten haben. Denn denen vertrauen die Athletinnen und Athleten. Wir bekommen viel weniger derartige Whistleblower- oder Hinweisgebersystemsantworten von Athleten als zum Beispiel ein Journalist, den man zum Beispiel vertraut. Und ich finde, das ist eben gerade die Stärke des Systems, dass wir nicht nur auf die Analytik und auf die klassische Dopingbekämpfung ausgerichtet sind, sondern jetzt eben mehr Elemente haben, sei es eben durch staatliche Organe, Polizei oder eben durch Journalisten. Aber noch mal zurückzukommen in der Glaubwürdigkeit. Für mich war natürlich schon ein großer Schock, dass ein Staat wie Russland ein staatliches Dopingsystem aufgezogen hat und dann eigentlich nicht richtig bestraft wurde. Das ist immer noch am Laufen. Immer noch 4 Jahre nach der Aufdeckung ist es noch nicht gelöst. Und das ist natürlich schon ein Armutszeugnis der Organe des Sports, sei es das die Weltantidopingagentur, sei es das Internationale Olympische Komitee, dass da nicht besser oder stärker eingegriffen wurde. Und da hat natürlich die Glaubwürdigkeit schon einen massiven Knacks bekommen. Und das kann man nicht verleugnen.
Aber wenn dieses Vertrauen von Whistleblowern zum Beispiel nicht da ist, um sich eben an die Anti-Doping-Organisation zu wenden, sondern lieber den Weg zu staatlichen Ermittlern oder Journalisten gehen, weil sie sich da besser aufgehoben fühlen und gleichzeitig dieses, was Sie gerade beschreiben, dieses nicht wirklich durchgreifen im Fall Russland. Was sagt das über den Zustand der Anti-Doping-Organisation international gesehen aus?
Ja, von mir aus gesehen, die Weltantidopingagentur wurde vor 20 Jahren gegründet und sie wurde nie hinterfragt. Also die Strukturen, die man damals vor 20 Jahren aufgebaut hat, sind mehr oder weniger die gleichen. Und ich habe schon bereits vor 10 Jahren gesagt, es wäre jetzt Zeit, das Ganze zu hinterfragen, zu neu überdenken. Und für mich ist die institutionelle Dopingbekämpfung, die internationale, der Weltantidopingagentur ist zu träge, zu bürokratisch geworden. Immer, wenn etwas passiert, es gab ein neues Reglement und jetzt haben wir so eine Häufung von Reglementen, die man gar nicht mehr richtig durchführen kann. Also für mich wäre jetzt auch der Russland-Fall eine gute Gelegenheit gewesen, mal 2, 3 Schritte zurückzugehen und zu fragen, sind wir noch auf dem richtigen Weg, müssen wir nicht etwas neu machen? Und ich bin ganz klar dafür, dass wir die Dopingbekämpfung wieder in kleinere Organisationen geben müssen. Die Weltantidopingagentur sollte nicht alles machen, sondern sollte auch überwacht werden durch andere Organisationen.
Also eine Neuorganisation wäre aus Ihrer Sicht erstmal wieder mehr dezentral zu arbeiten und gleichzeitig auch die Gremien personell unabhängig vom Sport aufzustellen?
Genau. Also einerseits heute macht ja die Weltantidopingagentur macht die Regeln, sie überprüft sie gleichzeitig und spricht dann auch Sanktionen aus. Das ist nicht eigentlich eine gute Art. Also sie sollte eigentlich sich auf die Regeln fokussieren. Die Überprüfung sollte anderen Organisationen übergeben werden. Ich denke hier zum Beispiel in der Qualitätssicherung, bei ISO-Zertifizierungen sind es auch Organe, die das unabhängig machen. Die Weltantidopingagentur sollte dann diese Resultate bekommen, einen Antrag stellen, zum Beispiel für Sanktionen. Und die Sanktion sollte dann wieder durch eine andere Organisation, zum Beispiel durch das Sportschiedsgericht, gemacht werden.
Machen wir es mal sehr konkret aus der Sicht eines Sportlers. Wir haben heute Abend im Deutschlandfunk Sportgespräch zu Gast Simon Getzmann, ein schweizerischer Handballer, der positiv getestet wurde und dann in sehr aufwendiger Arbeit nachweisen konnte, dass es daran lag, dass eine Schmerztablette verunreinigt war. Jetzt, wenn man das hört, dann denken viele immer gleich an die Zahnpasta-Geschichte von Dieter Baumann oder viele Geschichten von Sportlern, die gesagt haben, sie hätten verunreinigtes Fleisch gegessen. Und dann steht man immer davor und fragt sich, ja, stimmt das jetzt oder stimmt das nicht? Und dann ist dann so ein Sportler, der dann tatsächlich nachweisen konnte, dass es an diesem verunreinigten Schmerzmittel gelegen hat. Hören wir an der Stelle Simon Getzmann selbst.
Mein Fall zeigt, dass es möglich ist, keinen Fehler zu machen und trotzdem positiv zu sein. Und gerade die ganze Thematik, wie es im Mannschaftssport oder allgemein im Sport abgeht, ist mir schon einiges klar geworden. Ich habe jahrelang in der Nationalmannschaft gespielt und wir haben nach dem Spiel Regenerationsshakes getrunken, was vom Verband gestellt wurde oder auch im Verein von unseren Sponsoren. Da konsumiert man nimmt das Zeug, vielleicht schaut man da beim ersten Mal ein bisschen hin, was da überhaupt drin ist. Aber grundsätzlich, ja, sieht man, da ist nichts drin, wo verboten ist, ich nehme es. Und man konsumiert da eigentlich als Spitzensportler relativ viel so Ergänzungsmittel. Sei das nur ein isotonisches Getränk oder so. Und das wird einfach zur Verfügung gestellt und nicht groß hinterfragt. Auch wenn der Arzt kommt, der Teamarzt, und sagt, oh, du hast Schmerzen hier, wir machen das, das und das, zwei Tabletten von denen, zwei von denen, dann hat man immer die Möglichkeit, selber noch zu kontrollieren. Aber im Sportalltag macht man dann schlussendlich meistens dann doch nicht. Und wie schnell kann es passieren, wenn der Arzt den Auftrag hat, die Mannschaft systematisch zu dopen und man als Spieler gutgläubig ist, dann ja. Klar ist die Verantwortung beim Spieler, aber ich weiß einfach, in einer Garderobe oder in einer Mannschaft läuft es einfach in der Realität anders.
Wenn, auf der einen Seite haben wir nicht verfolgte Dopingsünder oder sehr viel, was im Argen liegt, was Sie auch gerade benannt haben im Fall Russland, wo ja gerade jetzt auch in der Zeit während der Corona-Pandemie vermutet werden muss, dass die Zeit besonders ausgenutzt worden ist. Und dann haben wir so einen Handballer Simon Getzmann, der mit sehr viel Aufwand und auch mit persönlichen Investitionen, also er musste Geld reinstecken, um seine Unschuld zu beweisen. Also warum ist das so schief?
Das ist nicht unbedingt schief. Es ist nicht unbedingt schief, aber man muss hier ganz klar sehen, vor einigen Jahren hätte ich an derartige Geschichte nicht geglaubt. Ich hätte gesagt, ja, das sei eine der üblichen Ausreden. Aber heutzutage, in den letzten 5 bis 10 Jahren, hat die Analytik so enorme Fortschritte gemacht. Heute kann man zum Beispiel 2 Stück Würfelzucker in einem Olympia-Schwimmbecken auflösen und kann es immer noch nachweisen. Also so extrem sensibel ist heute die Analytik. Und man müsste eben diesen Fall, wie den Fall Simon Getzmann, nehmen, den wir mit ihm zusammen und dann mit dem Labor in Köln lösen konnten, und jetzt aufzeigen, hallo, wir müssen bei derartigen Substanzen, die bei Medikamenten vorkommen, als Verunreinigung zum Beispiel, müssen wir höhere Detektionslimiten haben. Und das Labor dürfte nur einen positiven Fall aufzeigen, wenn es eine sichere Limite überschritten hat. Und wenn es darunter ist, müsste man es einfach anzeigen und die Anti-Doping-Organisation müsste dem nachgehen und eine Plausibilisierung machen, einen risikobasierten Ansatz. Zum Beispiel, ist es eine Sportart, die diese Substanz gefördert wurde oder nicht? Und ich habe das damals der Welt-Anti-Doping-Agentur vorgeschlagen und die haben einfach gesagt, ja, das interessiert uns eigentlich nicht. Aber sie machen die Regeln und sie bestimmen diese Detektionslimiten. Und ich finde es einfach schade, dass man da nicht auf ein derartiges Beispiel gehört hat.
Sie haben die Defizite der Welt-Anti-Doping-Agentur angesprochen. Wie ist denn da Ihr Eindruck? Wollen die wirklich die echten Betrüger herausfischen? Oder haben wir mittlerweile ein System aufgebaut, wo es tatsächlich darum geht, einfach ein Bild zu zeichnen, wir sind den Betrügern auf der Spur, wir machen was, aber eigentlich geht es nur darum, diese Geschichte zu befüttern und nicht wirklich den wahren Betrüger herauszufiltern?
Das ist eine sehr gute Frage. Also in unserem Buch sagt ja auch einer, wir haben heute einen sogenannten dopingindustriellen Komplex. Das heißt, wir sind sehr komplex geworden und die Pionierleistungen fehlen. Als die Welt-Anti-Doping-Agentur 1998, also 1999, gegründet wurde aufgrund des Tour de France-Skandals, da waren vor allem die westeuropäischen Länder, allen vor allem damals der deutsche Sportminister, der auch EU-Präsidentschaft war, die haben gefordert, dass Dopingbekämpfung vom Internationalen Olympischen Komitee weggehen muss und in eine unabhängige Organisation. Man hat dann die WADA gegründet, das war eine Pionierleistung. Und heute hat man sich damit arrangiert, man ist immer größer geworden, komplexer, bürokratischer, und die Pionier Gedanken. Jemand, der aufsteht und sagt, machen wir wirklich noch das Richtige, sind wir effektiv, die fehlen heute. Auch nach dem Russland-Skandal hat man das nicht gemacht. Und das finde ich sehr schade, dass man nicht das Ganze jetzt einmal hinterfragt. 20 Jahre ist eine lange Zeit, der Sport hat sich entwickelt, Dopingbekämpfung hat sich entwickelt. Und ich finde, man müsste jetzt auch die Dopingbekämpfung neu überdenken.